Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit der Entscheidung für Peter Handke als Literaturnobelpreisträger ist die Akademie so stark in die Kritik geraten wie wohl noch nie. Gestern hat zumindest die Chronologie der Preisvergabe ihr Ende gefunden. Olga Tokarczuk und Peter Handke haben Nobelpreis, Medaille und Urkunde vom schwedischen König entgegengenommen. Ungefähr 400 Menschen demonstrierten in Stockholm gegen die Preisvergabe an Handke. Viele hatten darauf gewartet, dass er sich endlich für seine proserbische Haltung entschuldigt. Gesagt hat er aber rätselhafte Worte über Selma Lagerlöf, Nils Holgersson und die Wildgänse.
Selma Lagerlöfs Wild Geese forever, Strawberry Fields forever and Wild Strawberries forever. Thank you.
Peter Handke, gestern Abend in Stockholm. Kurz vor der Sendung habe ich meinen Büchermarktkollegen Hubert Winkels gefragt, was denken Sie, was diese Verrätselung nun wieder bedeuten sollte?
Nun gut, jetzt sind wir in der Situation, einen Dichter auslegen zu müssen. Vielleicht wollte er aber auch genau etwas sagen, was der Auslegung überhaupt nicht fähig ist, weil es völlig kontextlos ist. Aber man könnte auch sagen, man kann alles auslegen. Also würde man sich die Speisekarte nochmal angucken, ob es Gänse und Erdbeeren gab. Dann hätte es schon mal eine gewisse Verneigung vor der Tafel. Zumindest ist eine gewisse Verneigung vor der schwedischen Literatur mit darin und mit den Wildgänsen auch vielleicht der Freiheit, vielleicht auch die Freiheit, die die Beatles mit Strawberry Fields in die Welt gebracht haben. Also es gibt einen Assoziationsraum, der anders als bei vielen anderen Seltsamkeiten, Vulgaritäten oder Nonsensäußerungen von Handke, die meist etwas Maliziöses haben, hier eher etwas freundlich-dadaistisches haben. So würde ich es mal, wenn ich genötigt bin, es zu deuten, sagen wollen.
Sie sind jetzt genötigt, Herr Winkels. Nun ist das wieder nicht das politische Entschuldigungsstatement, auf das viele gewartet haben, das aber von Handke natürlich nun nach dem, was wir alles von ihm gehört haben, auch nicht mehr zu erwarten war. Sie haben diese ganze Debatte um Peter Handke und die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis 2019 en Detail verfolgt, lieber Herr Winkels. Welchen Strich machen Sie denn jetzt nach monatelangen Diskussionen unter diese ganze Debatte?
Ja, es gibt sozusagen Sonderprobleme, Teilprobleme. Kann man den Autor und sein Werk trennen, die Literatur und den politisch agierenden Bürger? Olga Tokarczuk hat sich ja für Zweiteres entschieden. Man hätte sonst auch ihr Werk ganz anders lesen können, aber sie trennt ja scharf zwischen dem, was sie zur aktuellen Politik sagt und dem, was sie an Literatur schreibt. Handke tut das überhaupt nicht. Seine Kritiker tun es in der Regel auch nicht. Andere fordern es aber ein und versuchen es zu trennen und ihn literarisch dann wiederum zu legitimieren und politisch durchaus zu delegitimieren. Das sind alles Unterscheidungen und Auseinandersetzungen, die in Gang gesetzt wurden durch äußerst unangenehme politische Interventionen von Handke, die auch nicht dadurch besser werden, dass man sagt, sie haben zum Denken angeregt. Das ist eigentlich eine sehr schädliche Öffentlichkeitsextase geworden, finde ich, was die politische Dimension angeht. Aber für mich ist eigentlich noch grundlegender ein Bedauern darüber, dass bei Handke, aber ich würde auch Olga Tokarczuk bis zu einem gewissen Grad mit einbeziehen, dass so ein Grundimpuls der Literatur oder sagen wir einer besonderen Art der Literatur, aber ich neige fast dazu, es auf die gesamte Literatur auszudehnen, nämlich gegen den verengenden Rationalismus eines Zeitalters, das alles machen zu können glaubt, dass Technik euphorisiert ist, mit technischen Medien die Welt beherrschen will, dass es dazu eine andere Form gibt, die das unterlaufen kann, die anderswo herkommt vielleicht, die sogar Traditionen bewahrt, die nicht davon bis ins Letzte geprägt sind. Ich glaube, dass das eine der wertvollen Errungenschaften oder ja der Gewordenheit sozusagen der Kunst überhaupt ist. Also nicht auch nicht nur der Literatur, aber in der Literatur wird es gerne mit Romantik umfasst. Das kann man ja positiv verstehen, weil das seit der Romantik überhaupt erst virulent ist. Die Aufklärung in ihrer begrenzten Reichweite und damit auch in ihrer letztlich repressiven und ausschließenden Qualität zu sehen, dass diese Art der Literatur überhaupt zu sein gar nicht mehr gehört wird. Handke hat, wenn das auch sein Anliegen sein sollte, sich und dieser Sache überhaupt keinen Gefallen getan, indem er sie auf das politische Feld bezogen hat. Mein größter Vorwurf ist der, dass er das auch literarisch getan hat, also mit seinen literarischen Stilmitteln ins Land des Krieges gegangen ist und doch die Verhältnisse verzerrt hat, nicht etwa als politisch interessierter Zeitgenosse etwas Falsches behauptet hat, sondern mit seinen genuinen Mitteln. Und damit sich selber etwas weggenommen hat und anderen möglicherweise etwas aus der Hand geschlagen hat, was wertvoll und schützenswert ist. Und das finde ich das eigentlich Bedauerliche in so einer langen Sichtweise an dem ganzen Geschehen der letzten Monate. Man kann sagen, es hat sich schon lange abgezeichnet. Aber diese mit dem Themen Nobelpreis ist es so da, dass sich ein bedeutender Staatspräsident glaubt, einmischen zu müssen und Handke der Verharmlosung des Genozids zu bezichtigen. Das hat eine Dimension, die ist zu groß eigentlich für das, nicht zu stark, ich halte die Literatur ja für eine sehr, sehr starke Macht, aber zu groß jetzt im öffentlichen Wahnsinnsgestalt, die sie angenommen hat.
Reden wir jetzt dringend über Olga Tokarczuk, die zweite Preisträgerin, die etwas im Schatten dieser ganzen Debatte steht, leider. Sie ist, habe ich den Eindruck, würdiger insgesamt aufgetreten in ihrer Funktion als Literatur-Nobelpreisträgerin. Oder wie würden Sie das sehen, Herr Winkels?
Naja, unter dem Gesichtspunkt eines angemessenen Sozialverhaltens zweifellos. Das ist aber auch keine Kunst. Also da hätte man quasi jeden halbwegs zivilen Menschen aus Europa hinsetzen können. Der hätte sich besser betragen.
Aber auch bezogen auf das, was sie gesagt hat.
In der Schule. Man kann das so sagen, aber was mich total verblüfft ist, dass all diese Beobachter, die ja nur alles zusammenzählen, was sich da in einem Raum semantisch, sprachlich überhaupt ereignet, kein einziges Mal erwähnen die frappierende Ähnlichkeit der tiefen Begründung ihres eigenen Schaffens von beiden, nämlich die Rede ihrer Mutter zu hören, auf die Rede ihrer Mutter zu lauschen, in der Rede ihrer Mutter vorzukommen. Olga Tokarczuk weiß sie schon von der Mutter angesprochen, als sie noch lange nicht existiert, also als die Mutter noch nicht mal mit ihr schwanger ist. Und Handke hört sich in den Reden der Mutter, die ihren toten Brüdern gelten, als Appellinstanz. Das sind für beide die Aufträge, mit denen sie ins Leben gehen. Und in beiden Reden, beziehungsweise dem einen kommt die Figur Nova über die Dörfer vor, die wie eine Seherin spricht und natürlich die ins allgemein maternalistische, gesteigerte, fast göttliche Gestalt dieser Mutter geworden ist. Und wir haben das mit der Figur der Janta bei Tokarczuk, die wichtigste Figur als Seherin, die über alle Zeiten schwebt, in den Jakobsbüchern. Ich meine, diesen Zusammenhang einmal wenigstens zu nennen und zu sagen, hier gibt es so viele Gemeinsamkeiten, nicht nur in der allgemeinen Aufklärungskritik, sondern auch in einer Form sozusagen der Bejahung der Erzählung, die hin zum Mythos tendiert, müsste man mindestens mal festgestellt haben. Also man hätte viel mehr damit machen können. Wahrscheinlich wollte man aber Tokarczuk sauber halten von dem Schmutzwinken Handke, der im Verlauf der Zeit geworden ist, und hat es deshalb nicht getan. Ich hoffe, ich habe es wenigstens hiermit mal angedeutet. Es wäre mir wichtig zu sagen, dass die beiden nicht so weit auseinander sind, wie es den Anschein hat. Nicht, was die konkrete politische Haltung und vor allen Dingen aus der Sturheit heraus geborene Vulgarität angeht. Das ist ja völlig klar.
Glücklicherweise. Herr Winkels, nun müssen wir auch einen Strich darunter machen, wie sich die Schwedische Akademie aufgestellt hat in dem vergangenen Jahr. Sie wollte ja eigentlich mit der Preisvergabe dieses Jahr signalisieren, wir sind erneuert, wir haben die Krise vom vergangenen Jahr überwunden, das ist gründlich misslungen, so viel kann man wohl sagen. Aber was bedeutet diese ganze Debatte denn jetzt für die Zukunft des Literaturnobelpreises und der Akademie?
Ich glaube, es wird kaum zu verhindern sein, dass die Skandale um sexuelle Übergriffe, über Vorteilsnahme, Intrigen, die ja zu Verhaftungen geführt haben, zur Auflösung des Komitees geführt haben, getrennt werden von den Debatten um literarische Zuschnitte wie bei Handke. Es wird wahrscheinlich Hand in Hand gehen. Das Desaströse an dieser Preisverleihung wird jetzt quasi zugerechnet dem Skandalraum, den sowieso die Akademie und speziell das Literaturnobelpreiskomitee schon eröffnet hat. Und deswegen glaube ich, dass die Beschädigung zugenommen hat und quasi die Neugründung noch einmal neu gegründet werden muss. Es sollte ja eine Neugründung sein. Von den beiden externen Mitgliedern sind zwei schon zurückgetreten. Einer mit Bezug auf Handke, der andere aber auch im Hinblick auf nicht genügend Erneuerung und ein langjähriges Akademie-Mitglied hat die Teilnahme boykottiert und so fort. Also es rumort weiter und es gibt Institutionen, bei denen das Rumoren eine produktive Kraft ist, die überhaupt nur durch Rumoren existieren können, zum Beispiel Regierungen, Koalitionen und so fort. Sie wären statisch und tot, wenn das nicht der Fall wäre. Und der Nobelpreis ist halt eine alte, absolutistische, aus feudalen Zeiten stammende Institution, die genau davon lebt, dass sie nicht hinterfragt ist, dass es in ihnen keine konfligierende Meinungen gibt, sondern dass sie absolut spricht sozusagen, wie der Papst zu seinen besten Unfehlbarkeitszeiten. Das macht aber den Reiz aus, das Arkane, das Intransparente, das Gesetzte und damit ist jemand gemacht. Jetzt sind sie antastbar geworden, kritisierbar, müssen sich rechtfertigen, haben es von sich aus getan. Keiner hat sie dazu gezwungen. Auf einmal gab es Aufsätze aus der Akademie über Handke, hat es noch niemals gegeben. Und damit wird die Nobelpreisvergabe oder die Institution überhaupt zu einer Institution unter vielen. Und das hätte sie eigentlich nie werden dürfen, wenn sie ihre alte kanonbildende Funktion so hätte weiterführen wollen.
Die Meinung meines Büchermarktkollegen Hubert Winkels zu den Debatten um die Literaturnobelpreise.